Mein Vortrag wird sich, wie gesagt, beschäftigen mit der Immuntherapie bei hochmalignen Lymphomen, insbesondere mit Non-Hodgkin-Lymphomen. Ganz kurz in Erinnerung zu rufen, dass hochmaligne Lymphome bei Kindern und Jugendlichen die dritthäufigste Krebserkrankung darstellen. Die Hälfte der Patienten haben einen Morbus Hodgkin, die andere Hälfte ein Non-Hodgkin-Lymphom. Und was auch wesentlich ist, ist, im Adoleszentenalter stellen die Lymphome bereits schon die häufigste Krebserkrankung dar. Wenn man jetzt zu Non-Hodgkin-Lymphomen kommt, ist es wichtig zu wissen, dass wir vier große Gruppen haben. Die größte Gruppe bilden die reifen B-Zell-Non-Hodgkin-Lymphome. Dazu gehören die Burkitt-Leukämie, das Burkitt-Lymphom, diffus-großzellige B-Zell-Lymphome und auch die bei uns relativ selten auftretenden primär medizinalen B-Zell-Lymphome. An zweiter Position sind die lymphoblastischen Lymphome, wo ca. 3/4 der Patienten einen T-Zell-Phänotyp aufweisen. Die dritthäufigste Gruppe sind die großzellig anaplastischen Lymphome. Und die vierte Gruppe bilden die sogenannten seltenen Non-Hodgkin-Lymphome, die Entitäten beinhalten, die wir eigentlich eher häufiger, deutlich häufiger im Erwachsenenalter sehen. Wenn man sich jetzt die Immuntherapie ansieht bei Lymphomen, kann man vier große Teilbereiche oder Gruppen unterscheiden. Wir haben die antikörperbasierte Immuntherapie. Das sind monoklonale Antikörper, konjugierte Antikörper und bispezifische Antikörper. Und ich werde darauf noch im Detail zu sprechen kommen. Die berühmteste Immuntherapie, nicht nur bei der ALL, sondern ganz grundsätzlich in der pädiatrischen Hämato-Onkologie, ist die allogene Stammzelltransplantation. Mittlerweile haben wir natürlich auch viele andere Formen der Zelltherapie und dazu gehört die CAR-T-Zelltherapie, auch die KNK-Zelltherapien, aber auch zum Beispiel die Anwendung von EBV-spezifischen zytotoxischen T-Lymphozyten bei zum Beispiel Posttransplant-lymphoproliferativen Erkrankungen oder auch bei EBV-positiven NK- und T-Zell-Lymphomen, die es in Europa vielleicht nicht in der Häufigkeit gibt, aber vor allem in Asien beobachtet wird. Und dann gibt es natürlich noch die Gruppe der Checkpoint-Inhibitoren, darauf wird aber dann die Caroline vorwiegend zu sprechen kommen. Beginnen möchte ich mit den reifen B-Zell-Non-Hodgkin-Lymphomen. Sie sehen hier, dass B-Zell-Lymphome, deren Tumorzellen zumeist bestimmte Antigene exprimieren wie CD20, CD19 oder CD22. CD20 können wir angehen mit monoklonalen Antikörpern wie Rituximab, das wahrscheinlich jeder hier im Raum kennt. Gibt auch schon eine Nachfolgesubstanz, das Obinutuzumab, das effizienter zu sein scheint. Diese Antikörper funktionieren über die Induktion von Apoptose, aber auch über Antibody- und Complement-Dependent Cytotoxicity. Man kann natürlich CD20 auch über CAR-T-Cells angehen. CD19, auch häufig exprimiert auf reifen B-Zell-Non-Hodgkin-Lymphomen, kann man mit bispezifischen Antikörpern angehen. Da haben wir das Blinatumomab, das auf der einen Seite einen CD19-Rezeptor trägt, auf der anderen einen CD3-Rezeptor, um T-Lymphozyten anzudocken. Natürlich kann man CD19 auch über CAR-T-Cells angehen. Gleiches gilt für CD22, kann man ebenfalls über CAR-T-Cells angehen, aber auch über konjugierte Antikörper. Und da gibt es das Inotuzumab, bei dem ein Calciumycin, ein Spindelgift, an den Antikörper angedockt ist. CD30 wird bei reifen B-Zell-Non-Hodgkin-Lymphomen eigentlich nur in der Gruppe der primär medestinalen B-Zell-Lymphome exprimiert oder bei Grauzonen-Lymphomen, ist ebenfalls über CAR-T-Cells angehbar, aber natürlich auch über Brentuximab, auch ein konjugierter Antikörper, wo Auristatin, auch ein Spindelgift, mit angedockt ist. Dieses Slide ist im Detail gar nicht wichtig, stellt aber eine Gruppe von ganz rezent laufenden oder zum Teil abgeschlossenen Studien dar, die diese verschiedenen vier Optionen der Immuntherapie bei Lymphomen, B-Zell-Non-Hodgkin-Lymphomen, beschreiben. Wo stehen wir in der Kinderonkologie? Wir haben vor vielen Jahren eine sogenannte Rituximab-Window-Studie durchgeführt, wo wir vor der klassischen Blocktherapie Rituximab als Monosubstanz verabreicht haben. Die primäre Fragestellung damals war Toxizität, Tolerability, aber natürlich auch Wirksamkeit. Das Event-Free Survival war damals keine Fragestellung. Einige Jahre später haben wir die Patienten, die in diese Studie eingeschlossen worden waren, mit der Patientenkohorte verglichen, die danach ohne Rituximab behandelt wurde und auch mit Patienten vor dieser Studie und gesehen, dass die Patienten, die Rituximab nur als Window vorher erhalten haben, ein signifikant besseres Outcome hatten. Was ist das Problem, das wir bei reifen B-Zellen und Hodgkin-Lymphomen haben? Die schlechte zweite Chance. Sie sehen hier das Ergebnis der Burkitt-Leukämien und Lymphome. Das bedeutet für uns in der Kinderonkologie, wir müssen es im ersten Anlauf schaffen. Und was ist dafür getan worden? Es gab dann eine erste transatlantische randomisierte Studie, Nordamerika und die meisten Länder Europas. Hier ist geprüft worden, ob die Hinzunahme von 6 Gaben Rituximab zur klassischen Blocktherapie das Outcome signifikant verbessert. Die Studie musste frühzeitig abgebrochen werden, weil der Rituximab-Arm signifikant überlegen war. Was ist in Österreich bzw. in unserer Studiengruppe, BFM-Studiengruppe, passiert? Wir haben uns mit der skandinavischen Studiengruppe, der NOFO, zusammengeschlossen und die BNHL-BFM NOFO 2013 Studie konzipiert, die mittlerweile in allen teilnehmenden Ländern läuft. Und wir prüfen hier Rituximab auch, aber auf 2 verschiedenen Wegen. In der niedrigen Risikogruppen R1, R2 prüfen wir, ob ein Rituximab als Window das Weglassen des toxischen Anthracyclins in den kleinen B-Blöcken kompensieren kann. Wir machen das eben unrandomisiert, weil die Patientenzahlen zu klein wären für eine randomisierte Prüfung. Für die intermediären Stadien mit niedriger LDH prüfen wir randomisiert, ob eine Gabe Rituximab das Outcome verbessert. Und in den höheren Risikogruppen vergleichen wir die klassische Blocktherapie mit einem Rituximab als Window versus Window plus 6 weitere Gaben während den klassischen Blocktherapien. Es gibt natürlich auch eine Studie für rezidivierte und refraktäre B-Zellen- und Hodgkin-Lymphome, wo zwar die Immuntherapie nicht geprüft wird, aber der Chemotherapie-Backbone mit einem Rituximab verbunden ist. Hier ist nur der untere Teil des Slides wichtig, wo die Zentren entscheiden dürfen, selbstständig, ob sie Rituximab plus ICE oder Rituximab plus Wiki, das sind klassische Chemotherapieblöcke, verwenden, und auf diesem Backbone wird die Hinzugabe von Ibrutinib, einem Protonkinase-Inhibitor, geprüft. Über die CAR-T-Cells wird natürlich die Chris noch berichten, spielen natürlich auch bei B-Zellen und Hodgkin-Lymphomen eine Rolle. Im Moment am meisten in Anwendung ist die Second Generation, sind die Second Generation CAR-T-Cells, die ja schon dieses co-stimulatorische Molekül vor 1BB oder CD28 tragen. Der Hauptunterschied ist der, dass die vor 1BB tragen, CAR-T-Cells sind, die über einen längeren Zeitraum persistieren können. Es wird hoffentlich in den nächsten Tagen oder in den nächsten 1-2 Wochen am St. Anna Kinderspital auch eine Studie dazu aufgehen, nämlich die Bianca-Studie, die eben refraktäre und rezidivierte reife B-Zellen- und Hodgkin-Lymphome einschließt, also das Burkitt-Lymphome, diffus-großzellige B-Zell-Lymphome, aber auch Grauzonen-Lymphome und primär-medizinale B-Zell-Lymphome. Und wir sind eines der wenigen Zentren in Europa, die daran teilnehmen werden. Nun zu den lymphoblastischen Lymphomen. Hier sehen Sie, wo wir dastehen. Event-free overall survival bei knapp über 80%. Immer wenn man sieht, dass es kaum einen Unterschied gibt zwischen Event-Free und Overall Survival, ist das ein Hinweis darauf, dass die Rezidive kaum eine Chance haben. Das heißt, auch hier stehen wir in der Kinderonkologie in der Situation, dass wir schauen müssen, dass wir es im ersten Anlauf schaffen. Das Problem ist, was Immuntherapien bei lymphoblastischen Lymphomen, also vor allem T-Zell-lymphoblastischen Lymphomen betrifft, dass es da eigentlich nichts am Markt gibt, sodass wir uns bei der Erstbehandlungsstudie, die in den nächsten Monaten in praktisch ganz Europa aufgehen wird, keine Immuntherapie prüfen werden, sondern randomisiert Therapieintensivierungen mit klassischer Chemotherapie. Wo die Immuntherapie schon eine Rolle spielt bei lymphoblastischen Lymphomen, ist im Rezidiv. Da zeigen alle unsere Daten, die wir weltweit gesammelt haben, dass diese Patienten nur eine Chance haben, wenn sie in Remission kommen und eine allogene Stammzelltransplantation erreichen und erfolgreich transplantiert werden. Zum Schluss zu den großzellig anaplastischen Lymphomen, die eine sehr besondere Entität darstellen bei Kindern und Jugendlichen. Wo stehen wir da? Hier ist eigentlich nur die erste Kurve wichtig. Sie sehen, dass das Event-Free Survival so bei 65-70% liegt, also relativ schlecht für einen Kinderonkologen. Die zweite Chance ist aber sehr, sehr gut, ganz im Gegensatz zu den lymphoblastischen und Burkitt-Lymphomen, sodass das Gesamtüberleben dann wieder bei 90% oder darüber liegt. Es gibt hier eine Substanz oder ein Medikament, das wahrscheinlich die meisten für eine rein zytotoxische Substanz halten, nämlich das Vinblastin. Aber es gibt da auch Daten, In-vitro-Daten, die zeigen, dass Vinblastin eine immunstimulatorische Wirkung auch hat, insbesondere über dendritische Zellen, die es zur Ausreifung bringt. Und wir haben in der AZL-99-Studie, also schon vor vielen Jahren, Vinblastin geprüft, randomisiert zu den Therapieblöcken und dann als Erhaltungstherapie über ein Jahr. Was wir gesehen haben, ist, dass wir leider das Event-Free Survival nicht verlängern oder verbessern können, sondern wir schieben die Rezidive nur nach hinten. Was uns bis heute, glaube ich, sehr ärgert, ist, dass wir nicht auf 2 Jahre Erhaltungstherapie gesetzt haben, weil wir anhand einer Rezidivstudie gesehen haben, dass mit 2 Jahren Vinblastin sehr hohe Heilungsraten zu erreichen sind. Hier sehen Sie ein Slide, das Ihnen eben zeigt, die zweite gute Chance, die deutlich besser ist beim AZL als beim Burkitt-Lymphom oder den lymphoblastischen Lymphomen. Wenn es um Immuntherapie bei AZLs geht, dann gibt es halt einen Antikörper, den wahrscheinlich die meisten kennen, nämlich das Brentuximab, Vedotin, ein Anti-CD30-Antikörper, an den ein Spindelgift gekoppelt ist, das Auristatin. Wie funktioniert dieser Antikörper? Der wird über Endozytose in die Tumorzellen aufgenommen. In den Lysosomen wird das Spindelgift abgelöst und führt dann zu einem Zellzyklusarrest und einer Apoptose. Da gibt es eine relativ große Studie, also für Kinderonkologen große Studie, die Franco Locatelli letztes Jahr publiziert hat im Lancet Hematology. Und hier wurden die klassischen CD30-positiven Lymphome eingeschlossen, also AZLs und Hodgkinsche Erkrankungen. Und Sie sehen, dass bei den meisten Patienten ein Therapieansprechen erreicht worden ist, wenn als Monosubstanz verwendet, im 3-Wochen-Abstand. Einige dieser Patienten haben es dann eben bis zur Transplantation geschafft und konnten dann auch geheilt werden. In Nordamerika läuft eine sehr besondere Studie, die diesen Antikörper auch prüft. Hier läuft eine Studie, bei der randomisiert wird die klassische Blocktherapie in beiden Therapiearmen, die von uns übernommen worden ist, von den Europäern. Und in einem Therapiearm erhält man den Antikörper, das Brentuximab, und im anderen Therapiearm das Crizotinib, einen Anti-ALK-Inhibitor. Und primärer Endpunkt dieser Studie ist die Tolerability und das Event-Free Survival. Die Studie ist derzeit noch laufend und ist aber auch kurzfristig mal unterbrochen worden, weil es im Crizotinib-Arm auffällig viele Thromboembolien gab. Das wurde dann im Detail ausgewertet und es ist dann wieder entschieden worden, die Studie fortzusetzen. Dass die Transplant bei dieser Erkrankung extrem erfolgreich ist, soll Ihnen diese Kurve zeigen. Sie sehen 45 Patienten mit AZL-Rezidiven, allogen Stammzell transplantiert, exzellentes Outcome von über 70%. Die Besonderheit am großteilig anaplastischen Lymphom ist, dass es nicht nur auf Immuntherapie per se anspricht, sondern der Körper auch eine Immunantwort selbst bietet. Und wir können Anti-ALK-Antikörper bei Diagnose und im Verlauf bestimmen. Und Sie sehen hier, dass in grün die Patienten, die höchsten Anti-ALK-Antikörper selbstständig produzieren, die niedrigste Rezidivrate haben, während die, die kaum oder gar keine Anti-ALK-Antikörper produzieren, in blau zu über 60% rezidivieren. Man kann sich das auch im Verlauf anschauen. Patienten, die unter der Blocktherapie die hohen Anti-ALK-Antikörper beibehalten, haben ein Outcome von über 90%. In Rot die Patienten, die hohe Anti-ALK-Antikörper-Titer haben bei Diagnose, aber diese unter der Therapie nicht verlieren, aber eine Abnahme haben, haben ein intermediäres Outcome. Und das schlechteste Outcome haben natürlich die, die schon von Anfang an keine Anti-ALK-Antikörper produzieren. Über das Vinblastin habe ich vorher schon gesprochen, eben nicht nur zytotoxisch wirksam, sondern auch immunstimulatorisch wirksam. Und was wird es in Zukunft geben für die großzellig anaplastischen Lymphome? Es wird auch hier eine neue Studie geben, wo wir Patienten stratifizieren werden anhand der minimalen disseminierten Erkrankung bei Diagnose in einer Standard- und einer Hochrisikogruppe. Und die Standardrisikopatienten werden über 2 Jahre nur Vinblastin erhalten und sonst nichts anderes. Und die Hochrisikopatienten werden unsere klassische Blocktherapie erhalten, randomisiert, dann auch einen ALK-Inhibitor oder nicht. Letztes Slide, es gibt natürlich auch andere Kombinationen, die derzeit bei rezidivierten und refraktären AZLs geprüft werden. Es gibt eine ITCC-Studie, die die Kombination von Vinblastin und Crizotinib prüft. Und es gibt auch eine Studie, die in Paris lanciert wurde, an der weniger Zentren in Europa teilnehmen, wo ein Checkpoint-Inhibitor, nämlich das Nivolumab, über fast 2 Jahre geprüft wird bei rezidivierten und refraktären großzelligen anaplastischen Lymphomen. Auf den Morbus Hodgkin gehe ich heute nicht mehr ein. Da gibt es natürlich auch einiges wie Checkpoint-Inhibitoren und Anti-CD30-Antikörper, aber das würde heute die Zeit sprengen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus